Guten Abend. Ich grüße Sie zu dieser Sitzung und zu dieser Runde unserer Ringvorlesung. Und ich darf Ihnen vorstellen, die heutige Referentin. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist, dass wir sie gewinnen konnten. Frau Dr. Britta Schellenberg vom Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaften an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Sie beschäftigt sich mit unserem Thema schon seit Jahren, nämlich konkret mit Strategien gegen Rechtsradikalismus in Deutschland und Europa, auch mit Vorurteilsforschung, Conflict Memories, Framing, Diskursanalyse und natürlich, das gehört zum Rahmen, mit Demokratie und Menschenrechtsbildung. Frau Dr. Schellenberg war Mitarbeiterin, Kooperationspartnerin, Leiterin ganz verschiedener Projekte im Bereich Forschung und Bildung auf nationaler und internationaler Ebene. Ich zähle sie Ihnen hier nicht alle auf. Aktuell leitet sie, das ist aus meiner Sicht besonders spannend, ein Projekt der Landeshauptstadt München zur Diversitäts- und diskriminierungssensiblen Personal- und Organisationsentwicklung in der Verwaltung. Auch hier ein wichtiger Bereich, der viel zu selten beleuchtet wird. Und hierzu hat sie mit Kolleginnen zusammen an dieser Schnittstelle von Wissenschaft, Praxis und Institutionalität in mehrjähriger Arbeit ein Trainingskonzept entwickelt. Dessen Titel ist sehr sprechend, er heißt nämlich Den Menschen im Blick, Kompetenzen gegen Rassismus und Diskriminierung in Beruf und Alltag. Und dieses Projekt gehört zu einem größeren Projekt auf Bundesebene, in dem es darum geht, auf den gewachsenen Bedarf zu reagieren, in vielen Institutionen auch Antworten zu finden auf aktuelle Entwicklungen und vor allem auch Menschen vor Rassismus und Diskriminierung zu schützen. In der Lehre beschäftigt sich Frau Dr. Schellenberg mit ihren Studierenden etwa mit Themen wie Rechtsextremismus, mit dem Umgang von Rassismus und Diskriminierung, mit Gewalt und Terrorismus in den USA und in Europa. Publikationen, die Vorlesung wäre rum, wenn ich sie Ihnen alle nennen würde. Ich nenne Ihnen nur einige wenige wichtige, denn auch diese folgen dem schon erkennbaren roten Faden. Und dieser rote Faden wird sehr schön benannt, finde ich, im Titel eines Bandes von 2015, der lautet Zivilgesellschaftliches Engagement gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Und der jüngste Band, der noch nicht ganz erschienen ist, wenn ich das richtig sehe, sondern bald erscheint, kümmert sich um die konkrete Arbeit. Da geht es um ein Planspiel, richtig ermittelt, für eine professionelle Ermittlungsarbeit im Bereich von Hasskriminalität und Rassismus. Und in ihrem Buch zur Rechtsextremismus-Debatte, dessen Auflage schon 2014 erschienen ist, hat sie auch dieses Feld und das Framing untersucht, mit dem in der Öffentlichkeit umgegangen werden muss, wenn man sich mit dem Thema befasst. Und zwischen diesen Eckpunkten liegen ganz viele Publikationen auch davor. Und all dies ist ausgesprochen spannend und vor allem auch für unser Thema ausgesprochen wichtig. Es gäbe noch sehr viel mehr dazu zu sagen, das tue ich jetzt nicht. Liebe Frau Schellenberg, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Sie haben das Wort.
Vielen herzlichen Dank, Herr Busch, für die freundliche Vorstellung und auch für die Einladung hier zu der Ringvorlesung, zu der ich sehr, sehr gerne natürlich zugesagt habe. Und ja, was erwartet Sie jetzt? Ich werde heute referieren zum Thema, Herr Busch hatte es schon eingeführt, Strategien gegen die extreme Rechte. Und dann auf der Kehrseite oder als normativen Anker habe ich die plurale Demokratie, also Strategien gegen die extreme Rechte in der pluralen Demokratie. Und in der Einleitung geht es erstmal darum, sich so ein bisschen den Begriffen zu nähern. Was heißt eigentlich extreme Rechte, Rechtsextremismus? Was bedeutet die plurale Demokratie? Und was heißt es dann für die Strategieentwicklung, dass wir in einer pluralen Demokratie leben? Im zweiten Schritt werde ich dann ein bisschen auf die extreme Rechte eingehen, also ein bisschen analytisch, aber nur sehr kurz. Und dann vor allem Dingen, die gegenwärtigen Bearbeitungsprobleme in der pluralen Demokratie skizzieren mit folgenden Fragestellungen. Wo ist die extreme Rechte und ihre Ideologie zu finden? Welche verschiedenen Ebenen können wir betrachten? Und was ist ihre Reichweite? Damit sind wir dann im Zentrum schon des Vortrags angelangt und werden uns näher die Strategien gegen Rechtsextremismus für die plurale Demokratie anschauen. Ich werde hier die Ebenen für die Bearbeitung wieder aufgreifen, also auch die Bearbeitungsprobleme, und mit konkreten Handlungsbereichen verknüpfen und immer mal wieder auch versuchen, ein bisschen anschaulich konkrete Beispielmaßnahmen und gute Praxis auch einzuflechten, damit wir auch immer sehr konkret wissen, worüber wir reden, da nämlich die Bundesrepublik Deutschland, die aktuelle Situation der Bundesrepublik Deutschland mir und uns vor. Und dann würde ich abschließend, ganz am Schluss, noch zwei Maßnahmen aus dem Bildungsbereich vorstellen, die ich mit Teams gemeinsam entwickelt habe. Herr Busch hatte die schon kurz angesprochen. Also es geht jeweils um institutionelle Praxis und wie man diese hoffentlich verbessern kann im Bereich der öffentlichen Verwaltung auf der einen Seite und im Bereich der Polizei dann als zweites auf der anderen Seite. Ja, soweit. Erstmal mein ganz kurzer Überblick. Und dann werde ich jetzt mal meinen Bildschirm teilen. Dann sehen Sie auch die Präsentation, die ich jetzt gleich einsteige. Wie gesagt, zunächst die Frage, was ist die extreme Rechte? Worüber reden wir eigentlich? Und da möchte ich ganz am Anfang auch betonen, dass ich Extremismuskonzeption doch sehr kritisch gegenüberstehe, weil sie ermöglichen, Probleme sozusagen outzusourcen, nicht bei sich selbst und in der Gesellschaft zu sehen, sondern bei anderen zu verorten, jenseits der Gesellschaft, bei jenen, die nicht wirklich doch irgendwie nicht ganz dazugehören. Und das wäre aus meiner Sicht ein Fehlschluss und würde Bearbeitungsstrategien zu einem großen Teil fehlleiten. Denn es geht nämlich, und da nehme ich den Begriff, wie ich ihn definiere, jetzt hier auf, es geht um Ideologien und Strömungen, die vielleicht erstaunlich verbreitet sind in den Strukturen, Institutionen, Diskursen und in unseren eigenen individuellen Denkweisen. Es geht um Ideologien und Strömungen, deren Fiktion das Volk als homogener Körper bzw. Einheit ist, dass wir als Wir-Gruppe etablieren, welche den Einzelnen in der Gruppe aufhebt und positiv von den anderen abgrenzt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es handelt sich im zentralen Kern um Ungleichwertigkeitsbehauptungen. Also die anderen werden nach Kriterien konstruiert, die rassistisch, sexistisch oder andersweitig abwertend und ausgrenzend sind. Und die anderen werden als negativ und bedrohlich konstruiert. Dann der letzte Punkt. Es geht auch um die Forderung eines autoritäreren Staates. Also es wird ein autoritärerer Staat eingefordert. Und es handelt sich um die Ablehnung mindestens tendenziell der pluralen Demokratie, ihrer Grundwerte, wie etwa Freiheit und Gleichheit und auch ihrer unterliegenden Prinzipien, wie zum Beispiel dem Individualismus. Also ich benutze hier die extreme Rechte oder auch Rechtsextremismus als Oberbegriff für die Beschreibung von neofaschistischen, neonationalsozialistischen und völkischen Ideologien und Strömungen, die sich in verschiedenen organisatorischen Gruppen zeigen können, aber besondere Bedeutung haben, weil sie sich auch in gesellschaftlichen Strukturen, in Institutionen, in Diskursen und eben auch in individuellen Einstellungen und Haltungen zeigen. Jetzt komme ich zu dem zweiten Part, wie angekündigt, der pluralen Demokratie. Und zwar habe ich jetzt hier auf den Folien, die Sie ja auch sehen, die lese ich jetzt vor, die Punkte, ein paar Kernkriterien der pluralen Demokratie verzeichnet. Also es geht um den Pluralismus, um die Vielfalt von Institutionen und Meinungen in einer bestimmten Gesellschaft. Es geht auch darum, dass die Bürgerinnen gleich behandelt werden, die gleichen Rechte und Pflichten haben. Menschenrechte sind in der pluralen Demokratie verbrieft. Und ganz grundlegend ist das Ausmaß der Anerkennung der Chancengerechtigkeit und der Teilhabe, denn das Ziel der pluralen Demokratie ist auch die Repräsentation von Bürgerinnen in gesellschaftlichen Prozessen und Positionen. Da beziehe ich mich auf verschiedene Politikwissenschaftlerinnen, wie zum Beispiel Chantal Mouffe, Robert Dahl und Jürgen Habermas. Und wenn wir uns die theoretische Diskussion in den Politikwissenschaften anschauen, aber auch die ganz praktische Debatte über Demokratiekonzepte, dann sehen wir, dass gerade diese unteren Aspekte, also Anerkennung, Chancen, Gerechtigkeit, Teilhabe und Repräsentation, etwas sind, das in jüngerer Zeit stärker hervorgestrichen wird als noch vor 50, 60 Jahren etwa. Dann habe ich auf der anderen Seite, hier habe ich mich an Naika Forutans Publikation Die postmigrantische Gesellschaft von 2019 orientiert, mal das Spannungsverhältnis zwischen diesen zwei Staats- und Gesellschaftskonzeptionen aufgemacht, dass die ja auch Ideen, zwei grundverschiedene Ideen von Zusammenleben sind. Das eine, was ich mit extrem rechter Ideologie beschrieben habe, ist die Idee eines homogenen Volkes. Also das heißt, es gibt keine Interessensunterschiede. Dadurch werden, also da ja quasi es ein homogenes Volk mit einem sogenannten Volkswillen gibt, sind auch Parteien und Gewerkschaften und so weiter nicht nötig, denn alle verfolgen ja die gleichen Interessen. Die müssen dann nur von einem autoritären Führer oder Herrscher umgesetzt werden. Und ich habe ein Zitat gefunden von dem Rechtsphilosophen Carl Schmitt, der ja auch einschlägig in dieser Ideologie verwoben war, der sagt, ganz grundlegend ist hierfür die ethnische, religiöse und identitäre Homogenität des Volkes, des Volkskörpers. Auf der anderen Seite steht die plurale Demokratie, die sich eben komplett arbiträr, also ganz anders dort aufstellt. Es ist natürlich, es wird angenommen, dass es Interessensunterschiede gibt. Es gibt soziale Ungleichheiten, möglicherweise auch soziale verschiedene Gruppen, die unterschiedliche Interessen verfolgen. Deswegen ist es sinnvoll, dass es auch verschiedene Interessensvertretungen gibt, wie zum Beispiel Parteien, Gewerkschaften, auch NGOs oder andere Gruppierungen. Teilhabe, Pluralität und Repräsentation, das habe ich ja hier nochmal aufgelistet, spielen eben da eine sehr zentrale Rolle in dieser Konzeption. Wo sind rechtsextreme Ideologien und Strömungen zu finden? Das ist jetzt schon der nächste Part. Nach der Einleitung sind wir jetzt bei der Analyse. Das möchte ich ganz kurz da nur einen Überblick herstellen, bevor wir dann zu den Bearbeitungsproblemen gehen. Also es gibt Trends und wenn wir uns die World Value Map und die Studien von Engelhardt und et al. Anschauen, dann sehen wir, dass es eine Zunahme auch in Deutschland, in der westlichen Welt insgesamt, von liberalen Werten gibt. Also mehr Individualisierung, mehr Pluralität, Diversität an Lebensentwürfen wird gewünscht in der Gesamtbevölkerung. Wir sehen auch, dass es zunehmend zu Emanzipationsbewegungen für Pluralität kommt, zum Beispiel und Protest. Wir haben die MeToo-Debatte, die mit TWO, die hier in Deutschland entstanden ist, wo es sehr stark um Mitsprache und Beteiligung von Menschen mit Familienbiografien aus dem Ausland gekommen ist. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch MeToo, was aus den USA hierher getragen wurde, aber auch in Deutschland sehr viel Zustimmung erfahren hat, wo es dann um sexuelle Gewalt und Frauenrechte auch geht. Also diese Emanzipationsbewegungen nehmen zu. Wir sehen das auch, jetzt unter Corona nicht ganz so stark, aber wir sehen das auch an den Protest, an den Demonstrationen auf der Straße. Es gibt tatsächlich eine Abnahme von Rassismus, Antisemitismus und Abwertung von LGBTQI. Aber das ist die eine Seite und die andere Seite ist aber eben auch, dass es innerhalb der letzten 10 Jahre oder 15 Jahre sogar schon eine starke Polarisierung gegeben hat in der gesamtdeutschen Gesellschaft. Und darauf machen Forscher, empirische Forscher, die auch Einstellungsuntersuchungen erheben, wie Decker und Brähler und Zick, Küpper und Berghahn aufmerksam. Sie machen darauf aufmerksam, dass es eben eine starke Polarisierung gibt, aber dass die demokratischen Milieus größer werden insgesamt und auch die Akzeptanz des politischen Systems insgesamt gewachsen ist. Auf der anderen Seite aber sich ein kleineres Milieu, das Decker und Brähler nennen es das rechtsautoritäre Milieu, verstärkt radikalisiert. Das ist die Polarisierung. Die andere Sache ist noch, dass auch Feindseligkeiten, ich nenne es hier auf der Folie, neue und alte Abwertungskarrieren sich auch verändern. Das heißt, dass wir aktuell in Deutschland eine starke Feindseligkeit gegen Muslime sehen, gegen Sintize und Romagna und auch gegen Geflüchtete. Und was ich noch an der Stelle sagen möchte, ist, dass natürlich große Unterschiede auch bestehen innerhalb Deutschlands. Wenn man jetzt zum Beispiel ländlichen Raum und Großstädte der Vielfalt, Ost, West, Nord, Süd, spezifische einzelne Bundesländer und Orte haben ganz andere und teilweise gegensätzliche Dynamiken. Aber im Großen und Ganzen lässt sich doch festhalten, dass es zu einer stärkeren Liberalisierung der Werte kommt seit Jahrzehnten und dass es eben eine stärkeres, also dass diese plurale Demokratie ein stärkeres Fundament dadurch auch hat, eine stärkere, breitere Unterstützung in der Bevölkerung. Jetzt komme ich noch zu den verschiedenen betroffenen Gruppen, zu den Gruppen, die besonders betroffen sind von extrem rechten Angriffen und auch von dem, was mit der pluralen Demokratie da zur Disposition steht. Und zwar zeigen uns jüngere Einstellungsstudien, dass eben Sintize und Romagna, Musliminnen und Schutzsuchenden besonders stark von abwertenden Einstellungen aktuell betroffen sind. Betroffen sind darüber hinaus aber auch Jüdinnen und Juden, schwarze Menschen, als asiatisch gelesene Menschen. Und es müssen auch nicht nur rassistische oder antisemitische Stoßrichtungen sein. Betroffen sind auch Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose und queere Menschen etwa. Und was wir auch aktuell sehen, verstärkt in den letzten Jahren leider, ist, dass Politikerinnen, Menschenrechtsvertreterinnen, Journalisten, Rechtsanwältinnen wie etwa Seda Yildiz-Bashai betroffen sind und auch sie zu den Feindbildern der extremen Rechten gehören, denn sie setzen sich nämlich ein für die plurale Demokratie und werden deshalb zum Angriffsziel. Es werden also einzelne Menschen angegriffen und das ist eine Bedrohung der Grundfesten der pluralen Demokratie an sich. Es ist auch eine Gefahr für Frieden und Sicherheit in der Gesellschaft und deshalb betont die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenhalt in Europa, in ihrer Strategie gegen Bedrohungen der Sicherheit und Stabilität im 21. Jahrhundert, betont die OSZE, dass Hasskriminalität, Diskriminierung und Intoleranz sowohl die Sicherheit von Individuen gefährdet wird und eben auch das zur Entstehung von breiten Konflikten und Gewalt führt, diese Hasskriminalität, diese Diskriminierung. Und dann fügt die OSZE noch hinzu, dass dies, und jetzt zitiere ich mal, zu ethnischen, politischen und sozialen Spannungen innerhalb eines Staates und zwischen Staaten auch führen kann. So haben wir also ein Problem der inneren Sicherheit tatsächlich auch vorliegen. Die Bedrohungslage durch die extreme Rechte ist immens. Wir sehen aktuell Drohbriefe, Hate Speech, Verleugnung, psychische und physische Angriffe auf Betroffene. Und die Intensität der Boshaftigkeit und der Kriminalität hat in den vergangenen Jahren tatsächlich zugenommen. Das berichten Betroffene und das sehen wir auch in den entsprechenden Statistiken, die sowohl bei den staatlichen Akteuren erhoben werden, als auch bei zivilgesellschaftlichen. Ja, soweit. Natürlich wissen wir auch, dass, das hatte ich ja schon gesagt, dass die Gegenwehr auch also deutlich zugenommen hat und dass es immer mehr Menschen gibt, die auch protestieren gegen solche Entwicklungen. Das macht dann an der Stelle vielleicht vielen auch etwas Mut. So, jetzt komme ich zu den Bearbeitungsproblemen. Also ich möchte die Analyse des Phänomens verbinden mit der Analyse der Bearbeitungsprobleme und dafür verschiedene Ebenen beschreiben, auf denen wir sehen, dass Menschen Abwertung erleben, wo Menschen Teilhabe und Repräsentation, das sind ja, wie ich gerade eingeführt habe, die Grundpfeiler der pluralen Demokratie, wo eben dieses verwehrt wird. Es ist eine besondere Herausforderung, vor der wir bei der Strategieentwicklung nämlich stehen, der Strategieentwicklung gegen Rechtsextremismus. Bestimmte Ideologieelemente sind nicht nur Teil einer organisierten extremen Rechte. Erst durch die Reichweite in die Gesellschaft hinein, ihre Rolle in unseren Köpfen, können sie eine umfassendere Wirkung entfalten und können dazu führen, dass das Versprechen der pluralen Demokratie eben auf Teilhabe eines jeden, einer jeden, auf Repräsentation nicht eingehalten werden können, sondern konterkariert werden. Zu den Ebenen gehören dann eben erstens die individuelle, die zwischenmenschliche Ebene. Hier geht es darum, dass einzelne Personen oder auch kleine Gruppen einen Menschen oder eine Gruppe aufgrund bestimmter Zuschreibung abwerten. Sie verwehren dem Menschen also Teilhaberechte. Beispiele hierfür werden entsprechend beleidigende Äußerungen, Hate Speech oder aber auch Gewaltdelikte. Mir ist es wichtig, an der Stelle noch zu sagen, dass auf allen Ebenen die Grundlage eben diese völkische Ideologie der Ungleichwertigkeit ist und dass es völlig egal ist für die Wirkung auf die Betroffenen, ob das Verhalten bewusst oder unbewusst sozusagen passiert. Dann die zweite Ebene ist die diskursive Ebene. Hier geht es um öffentliche, um politische und mediale Sprechweisen, mit denen Menschen oder Gruppen bestimmte abwertende Merkmale zugeschrieben bekommen. Und wir bewegen uns hier also auf der Ebene der Sprache. Es geht etwa um Metaphern oder Bezeichnungen für Menschen wie Parasiten oder Messermänner. Das hatten wir im Vortrag von Herrn Albert Busch schon im Detail besprochen. Es geht also, vielleicht um noch ein Beispiel zu nennen, darum, dass etwa muslimische Täternamen in der Berichterstattung genannt werden, andere weniger. Das ist leider ein Trend, der in der letzten Zeit wieder zugenommen hat in deutschen Medien. Dann haben wir die dritte Ebene, die institutionelle Ebene. Hier geht es um ungeschriebene Regeln und Routinen, etwa in Organisationen, Verwaltungen, Unternehmen, die einen Menschen oder eine Gruppe abwerten. Es kann sich um routinierte Arbeitsabläufe handeln oder auch um Routinenprozesse. Was sind hier für Beispiele? Beispiele sind etwa die NSU-Ermittlungen, Racial Profiling, vielleicht können wir da auch in der Diskussion später nochmal drauf eingehen, oder aber auch ungleiche Chancen beim Schulübertritt für Kinder aus bildungsfernen und rassistisch gelesenen Familien. Das ist die institutionelle Ebene. Und dann kommen wir als vierte Ebene und als letzte Ebene noch zur strukturellen Ebene. Da geht es um normative Rechtsgrundlagen, also um geschriebene Ungleichheit, Rechtsgrundlagen einer Gesellschaft, die Ungleichbehandlung begünstigen oder sogar bestimmen. Und auch hier habe ich ein paar Beispiele mitgebracht. Also gerade stark diskutiert wird, dass Schwule kein Blut spenden dürfen und dass das ist eine direkte Diskriminierung in dem Fall, eine direkte Benachteiligung. Und eine andere Form wäre eben, dass keine Barrierefreiheit für bestimmte Gruppen, keine Zugänglichkeit zu Teilhaberechten ermöglicht werden kann. Das wäre eher indirekt. Also etwa, dass Angebote fehlen, dass Rollstuhlfahrerinnen in öffentliche Gebäude eintreten können. Also das wären dann etwa Beispiele für diesen strukturellen Bereich. Und jetzt komme ich zum Kern sozusagen des Vortrags auch. Mir war es wichtig, das auch so vorzubereiten, zu den Strategien. Nochmals zu der strukturellen Ebene. Die strukturelle Ebene betrifft nämlich die staatlichen Normen. Ein rechtsextremer Staat etwa würde hier Menschen in minder- und höherwertige Gruppen einteilen und entsprechend unterschiedliche Rechte formulieren oder auch Pflichten. Und wir leben natürlich nicht in einem extrem rechten Staat, sondern in einer pluralen Demokratie. Und zu deren Grundpfeilern gehören Werte wie Gleichheit und die Freiheit, eigene Lebensentwürfe zu wählen oder eine andere Meinung auch zu haben. Und jetzt kommen wir noch ein bisschen dichter an die Frage ran, was machen Strategien gegen Rechtsextremismus in der pluralen Demokratie? Und ich würde jetzt gerne, genauso wie dieses Muster gerade bei den Bearbeitungsformen war, oder die ich gerade vorgestellt habe, eben auch so durch die Strategieentwicklung durchgehen mit Ihnen, und zwar durch die strukturelle, institutionelle, diskursive und individuelle Richtung oder Ebene der Bedarfe solcher Strategien. Und hier sind wir also erstens bei den Strukturen. Und auch hier werde ich mich natürlich auf die Situation jetzt der Bundesrepublik Deutschland konzentrieren und das nicht ganz abdeckend und umfassend machen können, aber einige Kernpunkte nennen, die vielleicht schon aufschlussreich sind. Also wenn wir uns Normen und Entwicklung anschauen, dann ist natürlich das Grundgesetz ganz zentral. Hier steht verbrieft in Artikel 3, die Würde des Menschen ist unantastbar, Gleichbehandlung, Menschenrechte und Diskriminierungsschutz sind hier schon allgemein gefasst. Dann gibt es tatsächlich auch Entwicklungen. Also im Jahr 2000, sehr entscheidend, wurde das Staatsbürgerschaft in Deutschland reformiert. Und zwar durch das Bodenrecht, ergänzend zum Blutsrecht. Und damit ist es möglich, damit ist eine alleinvölkische Lesart von Zugehörigkeit überwunden. Dann haben wir 2006 das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz AGG. Das garantiert einfach gesetzlich den rechtlichen Schutz vor Diskriminierung im Bereich von Beschäftigung und Beruf sowie im allgemeinen Zivilrechtsverkehr. Und dann gibt es noch eine weitere Neuerung, 2015 erst im Zuge von den NSU-Parlamentarischen Untersuchungsausschuss-Empfehlungen. 2015 wurde das Strafgesetzbuch reformiert, und zwar durch den Paragraphen 46.2, Entschuldigung. Das ist wichtig, weil hier festgehalten wird, dass menschenverachtende Straftaten, wie zum Beispiel Rassismus mit einem rassistischen Motiv, beim Strafmaß letztlich von der Justiz berücksichtigt werden muss. So, erstmal so ein allgemeiner Überblick. Ich möchte noch ein paar Entwicklungen markieren, die die Richtung und die Sensibilität aktuell anzeigen. Was wird nämlich diskutiert? Es wird zum Beispiel diskutiert das Wort Rasse, was in Anführungsstrichen Rasse, was eben im Grundgesetz noch enthalten ist von 1949, das zu tilgen, zu beseitigen oder zu ersetzen. Wie auch immer, das jenseits der AfD sind alle politischen Parteien sich einig, dass man da zu einer neuen Lösung finden muss. Denn man weiß, dass Rasse eine Erfindung ist und dass es eben auf der Ideologie von Rassisten beruht, und möchte das nicht mehr im Grundgesetz lesen. Dann gibt es auch zum Beispiel eine Forderung von vielen, das Diskriminierungsverbot in Artikel 3 zu verändern, indem man den Zusatz der sexuellen Identität noch hinzufügt. Das steht nämlich bisher nicht drin, dass man vor Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität geschützt werden soll. Und das wollen eben einige ergänzen. Da gibt es aber noch Kontroversen. Soweit vielleicht erstmal hier zur Rechtsordnung. Ich wollte aber noch was zu den Normen und Entwicklungen. Ich wollte noch was zu der Effektivität der Gesetzgebung sagen. Und zwar, wie effektiv ist denn die Gesetzgebung, um dann auch zu der Bekämpfung des Rechtsextremismus beitragen zu können? Und da möchte ich noch markieren, dass es ein deutliches Bearbeitungsproblem gibt, weil das Strafrecht in der Bundesrepublik Deutschland sehr stark auf die Ahnung von nationalsozialistischen Organisationsformen und Symbolen abzielt und weniger auf die Ideologie der Menschenverachtung oder auf den erst sehr jung eingeführten Diskriminierungsschutz. Wir haben es ja gerade gesehen mit diesem einen Paragraphen im Strafgesetzbuch 46.2. Das sind ja eher jüngere Entwicklungen. Dadurch ist es zu einer problematischen Entwicklung auch der extrem rechten Szene gekommen, denn wenn bei Straftaten nicht der Hitlergruß oder ein NS-Symbol gezeigt wird, werden traditionell Ermittlungsbehörden eher nicht tätig. Und wenn dann noch Organisationen als rechts eingestuft, also wenn doch Organisationen als rechtsextrem eingestuft werden, dann gründen sie sich einfach neu. Das Personal bleibt häufig gleich, die immer gleichen Personen können dann eben unter neuem Namen und neuer Organisationsweise oft einfach genau wie vorher weitermachen. Ein Beispiel dafür wäre kurz vor dem drohenden NPD-Verbot, was dann nicht kam, gründeten NPD-Funktionäre das Freie Netz Süd, kurz bevor das Freie Netz Süd verboten wurde oder es sich das Verbot abzeichnete, wurde dann alternativ der dritte Weg gegründet und die Personen sind, wie gesagt, dann eben häufig mit Mike Emminger und so weiter dieselben. Ja, wie kann es besser werden? Vielleicht noch ein kleiner strategischer Ausblick. Die Richtung stimmt, würde ich mal sagen. Also diese stärkere Sensibilisierung im Hinblick auf Diskriminierung ist sicherlich hilfreich bei der Bekämpfung von rechtsextremen Ideologien. Und dafür ist es sicherlich hilfreich, den Schutz weiter auszubauen, den Schutz vor Diskriminierung, vor Rassismus, vor Antisemitismus und das auch als Aufgabe von staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zu verstehen. Es gibt Vorschläge von Wissenschaftlerinnen, da eben so einen Gewährleistungsanspruch auch in die Verfassung zu nehmen, in der Verfassung zu verankern. Es gibt einige Bundesländer, die da schon vorpreschen und schon ähnliche Dinge eingeführt haben. Aber Grundgesetzänderung ist eben auch mit in der Diskussion. Soweit zu den Strukturen. Jetzt zu den Institutionen. Und hier habe ich als Institution politische Akteure und politische Institutionen als Beispiel mal herausgegriffen. Und zwar mit dem Kabinettausschuss und dem Maßnahmenkatalog der Bundesregierung im Jahr 2020 haben wir eine neu entflammte Debatte über die Bedeutung von Rechtsextremismus und Rassismus, so heißt es inzwischen auch, und die Frage, wie man diese Phänomene zurückdrängen kann, wie man sie bekämpfen kann, auch um für mehr Frieden und Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland zu sorgen. Und das Interessante ist, dass es eben im Jahr 2020 mit dem Kabinettausschuss auf höchste politische Ebene gehoben wurde, also mit Bundeskanzler und Stellvertreter und so weiter, mit verschiedenen Minister in diesem Kabinettausschuss mit dabei. Das ist neu. Abzuwarten ist aber natürlich, was sich jetzt da weiterentwickelt. Mein Eindruck ist, dass aktuell da viel auf Halde steht und leider kurz vor der Bundestagswahl da nicht so schnell vorangegangen wird, wie eigentlich ursprünglich angedacht. Die Einschätzung des Phänomens und der Umgang mit ihm wird neu verhandelt. Und ich denke, ein Grund dafür sind die jüngsten Anfeindungen, Gewaltakte und vor allen Dingen Terroranschläge, wie zum Beispiel das OEZ-Attentat in München, in Halle, die Übergriffe in Hanau und auch der Übergriff in Kassel. Die werden stärker und werden sichtbarer. Und es werden aber auch die Stimmen, die zivilgesellschaftlichen Stimmen, die Bürgerinnen, lauter und deutlicher mit ihren Forderungen. Das ist sicherlich etwas, was man auch in dieser ganzen Debatte nicht vernachlässigen darf. Es gibt aber einen anderen Einschnitt, der aus meiner Sicht auch sehr bedeutend ist. Und zwar, es gibt einen großen Einschnitt in der Strategiediskussion im Umgang mit Rassismus und Rechtsextremismus und Terrorismus durch das Auffliegen des NSU, des nationalsozialistischen Untergrund, dieser extrem rechten und rassistischen, ich würde sagen, Terrorbewegung und die danach einsetzenden parlamentarischen Untersuchungsausschüsse im Bund und in vielen Bundesländern. Diese Morde und Untaten des NSU blieben ja über 10 Jahre unermittelt und die Bedrohungslage durch die Rechtsterroristen und die Fehler der Ermittlungsbehörden und des Verfassungsschutzes führten eben zu diesen zahlreichen parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, zu verschiedenen parlamentarischen also Gremien und auch zu einer Enquete-Kommission. Und ich finde es spannend, da zu sehen, dass es noch nie vorher in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland so viele parlamentarische Untersuchungsausschüsse gab, also sowohl im Bund und Ländern, nicht so viele und auch nicht Ausschüsse, die zu gemeinsamen Strategieempfehlungen kamen im Bereich Rechtsextremismus schon gar nicht, aber insgesamt nicht. Ne? Also das ist jetzt das Thema, dass sich da alle hintereinander versammeln konnten und zu gemeinsamen Empfehlungen kommen konnten in einem Untersuchungsausschuss. Das ist ungesehen und deswegen eben besonders bedeutsam. Aber was ich auch anmerken möchte, ist, dass Sensibilität und Wachsamkeit im Rahmen von Parlamenten leider noch lange nicht dazu führt, dass es zu einer verbesserten Bearbeitungsqualität in der Praxis kommt. Und das sehen wir leider, wenn immer wieder nicht gut ermittelt wird oder auch Täter und Täterinnen nicht geahndet werden oder auch im Alltag oder in Arbeitskontexten Menschen einfach Diskriminierung und Abwertung ausgesetzt sind. Wir haben auf der institutionellen Ebene viele verschiedene Zuständigkeiten. Also wir haben verschiedene Ministerien wie Innenministerien, Familienministerien, Kultus, Bildungs-, manchmal auch Arbeit- und soziale Ministerien und Behörden, die mit der Thematik befasst sind. Und einige davon verfügen auch über Instrumentarien wie Programme, Bundesprogramme oder Länderprogramme, also über viel Mittel, viele Gelder, um dann meistens, das wird nämlich getan in Deutschland, die Zivilgesellschaft, zivilgesellschaftliche Akteure zu unterstützen, manchmal auch Wissenschaftlerinnen und Studien oder die öffentlichen Verwaltungen zu fördern, um ja besser in der Bearbeitung dieser Probleme zu sein. Ein umfassendes, ich nenne jetzt nur mal kursorisch die zwei großen auf Bundesebene, das ist Zusammenhalt durch Teilhabe, das ist beim Bundesinnenministerium angesiedelt und wird durch die Bundeszentrale für politische Bildung, das ist ja eine unterstehende Behörde, umgesetzt. Das ist ein Programm, das kam so aus der Strukturförderung in Ostdeutschland und hat sich da eben jetzt ins gesamte Bundesgebiet auch verbreitert. Das ist das eine. Und das andere ist Demokratie leben. Das ist beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend angesiedelt und wird seit 2015, es setzt auch die Empfehlungen von 2015 aus dem Deutschen Bundestag um und berücksichtigt stärker als das andere Programm Diskriminierung, Abwertungsthematiken, Rassismus, Antisemitismus, Diskriminierungsschutz und Rechtsextremismus, ist also anders als dieses andere Programm nicht sehr stark auf den Extremismus konzipiert, sondern eben moderner im Hinblick auf Diskriminierungsschutz. So ist die Zielrichtung. Insgesamt ist positiv auf jeden Fall zu resümieren, dass sowohl bei den Landesprogrammen als auch bei den Bundesprogrammen es eben zu dieser Tendenz kommt, Diskriminierung und breitere Verwobenheiten mit rechtsextremen Ideologien in der Bevölkerung, in der Gesellschaft, in den Strukturen und Institutionen mitzudenken und auch die entsprechenden Maßnahmen darauf abzielen zu lassen. Noch ein paar Worte zum Umgang mit rechtsradikalen, extremen Parteien in Deutschland. Es gab natürlich immer eine klare Abgrenzung gegenüber der NPD, die ja inzwischen in die Bedeutungslosigkeit entschwunden ist. Und die Politikwissenschaft spricht dann von einem Cordon sanitaire, das heißt eine auch Isolierungsstrategie durch die anderen politischen Akteure. Das ist bei der AfD, bei der neuen rechten, extrem rechten radikalen Partei nicht ganz so ausgeprägt, dieser Cordon Sanitär. Wir haben ja in vorigen Vorträgen schon auch gehört, wie sehr in der AfD völkische Ideologie, Linien und Sprache festzustellen ist. Deswegen werde ich darauf jetzt gar nicht näher eingehen. Aber ich wollte darauf verweisen, dass wir eben diese Brüchigkeit da schon bemerkt haben. Etwa bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen haben wir es gesehen, dass AfD, FDP und CDU gemeinsame Sache machen, sehr zum Unmut übrigens der Bundes-FDP und der Bundes-CDU. Also hier werden wir noch weiter beobachten, wie sich das weiterentwickelt in den verschiedenen Regionen, in den verschiedenen Bundesländern auch. Das ist ja durchaus uneinheitlich. Jetzt noch zu aktuellen Diskussionen und Entwicklungen bezüglich der Etablierung neuer Maßnahmen. Eingerichtet wurde etwa ein Antisemitismusbeauftragter im Bund, auch in vielen Bundesländern. Und aktuell wird von vielen auch gefordert, einen Antirassismusbeauftragten einzusetzen. Weitere Forderungen aus dem Bereich Politik umfassen etwa weiterhin die stärkere Kontrolle der Nachrichtendienste durch die Einsetzung etwa eines unabhängigen parlamentarischen Nachrichtendienstes. Beauftragten. Soweit zu den Institutionen und politischen Akteuren. Ein ganz kleiner Ausflug in dieses Beispiel möchte ich noch geben. Es gibt natürlich sehr viele verschiedene Institutionen, die man sich genauer anschauen könnte und auch im Zusammenhang mit Strategien gegen Rechtsextremismus diskutieren könnten. Da fallen einem sofort ein: Polizei, Justiz, Verwaltungen, öffentlicher Dienst vielleicht auch insgesamt, auch Schule als Institution könnte man entsprechend natürlich anschauen und durchdeklinieren. Universitäten, uns selbst und Hochschulen ist auch nicht unspannend, aber ich habe jetzt mal die Polizei herausgegriffen und will nur das kurz ansprechen. Die Polizei ist natürlich die Trägerin des staatlichen Gewaltmonopols und damit mit besonderen Eingriffsbefugnissen in die Grundrechte von Menschen involviert oder damit ausgestattet. Und deswegen kommt ihr eine auch besondere Verantwortung innerhalb des staatlichen Gemeinwesens zu bei der Bekämpfung von Rechtsextremismus und völkischen Ideologien. Und ich möchte mal das jetzt in Zusammenhang bringen mit dem Thema politische Bildung und Bildungsmaßnahmen. Was steht an? Jüngere Erhebungen zeigen nämlich, dass ein Verständnis von Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus und anderen Formen von Vorurteilskriminalität bisher in der Aus- und Fortbildung der Polizei nicht oder nur sehr unzureichend vermittelt wird. Und auch dem Thema der politischen Bildung kommt wenig Stellenwert zu. So bleibt die Frage etwa, wann Protest von Bürgerinnen als charakteristisch für die Demokratie zu beurteilen ist und wann eben solcher Protest als Bedrohung eben dieser Demokratie zu verstehen ist, selten durchleuchtet. Also Demokratieverständnis und die Einschätzung von Bedrohungslagen ist Teil des Hauptgeschäfts von Polizistinnen. Und hier braucht es unbedingt aktualisierte, auf den Stand der Wissenschaft gebrachte Maßnahmen für die Aus- und Fortbildung. Das ist ein Kernpunkt für die institutionelle Weiterentwicklung mit dem Ziel, professionelles Arbeiten in der pluralen Demokratie zu ermöglichen und gibt natürlich auch für andere Institutionen, also das ist nicht nur etwas, was für die Polizei gilt, sondern es gilt natürlich auch für andere Institutionen wie etwa die Schule oder die öffentliche Verwaltung. Auch dort ist es nötig, professionelles Arbeiten durch politische Bildung, durch Fortbildungsmaßnahmen und am besten schon in der Ausbildung durch bestimmte Schwerpunktsetzungen, die Demokratie verstehen, fördern, zu ermöglichen. Ja, es gibt natürlich noch andere Herausforderungen, auch für die Institution Polizei. Eine ist, das wurde in den vorangegangenen Vorlesungen ja auch teilweise schon thematisiert, ist natürlich die digitale Herausforderung. Wir sehen massive Hasskriminalität im Netz und da ist es oft schleppend mit Justiz und Polizei, die sind da oft etwas hinterher, notwendigerweise, die haben sich das ja nicht ausgedacht. Und da ist jetzt zum Beispiel etwas, was das BKA, das Bundeskriminal Amt aktuell angeht. Es ist dabei, eine zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet einzurichten, um eben diese Kriminalität auch besser verstehen, besser verfolgen und besser ahnden zu können. Jetzt komme ich nach den Strukturen und den Institutionen zu den Diskursen. Das mache ich etwas kürzer, weil auch hierüber wurde in den Vorlesungen vor mir von Herrn Bosch beispielsweise schon gesprochen. Aber mir ist es wichtig, trotzdem noch mal ganz kurz darauf abzuheben, denn es ist wichtig aus meiner Sicht für Strategien gegen Rechtsextremismus, sich der Bedeutung von Diskursen und von unserer Sprache auch noch mal bewusst zu werden, und zwar sich zu reflektieren, dass es nicht nur um zwischenmenschliche Gespräche geht, aber auch, sondern dass Sprache immer auch im gesellschaftlichen größeren Kontext steht. Denn es werden Aushandlungen von gesellschaftlich anerkannten Deutungen von Begrifflichkeiten etwa vorgenommen. Es spielen Zuschreibungen von Eigenschaften, Argumentationen über Ereignisse, ne, auch über Terrorakte und so weiter und Themen eine große Rolle. So bezeichnen Begriffe mehr als nur die Sache selbst. Sie konstruieren Wirklichkeit und wetteifern um konsensuelle Deutung, und mit ihnen kommen verschiedene Assoziationen eben auch. Also, Sprache ist kein neutrales Transportmittel von Inhalten. Sprache beschreibt nicht nur Wirklichkeit, sie gestaltet auch Wirklichkeit, da sie direkt mit unserer Wahrnehmung verknüpft ist. Und so lässt sich sagen, Wirklichkeit wird eben sprachlich auch konstruiert. Wir haben uns auch in den vorgegangenen Vorlesungen, und ich habe es auch kurz schon erwähnt, verschiedene problematische Worte schon angeguckt, wie zum Beispiel Messermänner oder Metaphern, Parasiten für Menschen, Kopftuchmädchen oder Flüchtlingswellen. Das sind solche Metaphern, die man da diskutieren kann. Und da geht es eben um die Gewalt von Sprache. Linguisten wie Viktor Klemper haben ja präzise Analysen der Sprache des Nationalsozialismus vorgelegt, und auch andere Linguisten, Herr Bosch, Ruth Wodak, haben Sprachanalysen vorgelegt und die Sprache der extremen Rechten auch in der Mitte der Gesellschaft, in Politik und Medien bereits untersucht. Und für Strategien gegen Rechtsextremismus gilt es, diese Sprache der Gewalt zu identifizieren und zu analysieren, natürlich, das ist der wissenschaftliche Teil. Aber ich finde, wir müssen auch kritisch darauf aufmerksam machen und sie dekonstruieren. Das ist dann, sind dann die Strategien, die man anwenden kann, das Handlungsbezogene. Wenn wir Worte nämlich wählen und Bezeichnungen für Menschen, für unsere Gesellschaft, geht es ja auch immer darum, wie denken wir eigentlich Gesellschaft? Und ich denke Gesellschaft gerne tatsächlich als plurale Demokratie, als Gesellschaft der vielen. Und wenn man anfängt, dann über seine eigene Sprache nachzudenken, dann kann man auch versuchen, die eigene Sprache so zu wählen, dass wir vom Inhalt und den Assoziationen her einverstanden sind mit unserer Sprache, dass wir das sagen und auslösen in den Zuhörerinnen, was wir auch aussagen und auslösen wollen. Also die Frage hier auf der Folie, passt der Frame, passt meine Rahmung zu meinen Überzeugungen, zu dem auch, was ich vermitteln will, was ich sagen möchte. So, dann kommen wir langsam schon zum Ende, und zwar hier zu der letzten Ebene, zu der individuellen Ebene. Und da fragt man sich natürlich, was kann ich konkret, was kann ich persönlich tun? Und mir ist es wichtig, auch bin ich ja, also wir sehen ja auch gleich noch Bildungsmaßnahmen, an denen ich auch, an der Entwicklung war ich auch beteiligt. Mir ist es wichtig, jetzt doch sehr stark immer darauf zu achten, dass man sich mit sich selbst auch auseinandersetzt. Also was ist mir eigen? Jeder Mensch ist eigen. Was ist mein persönliches, mein eigenes Umfeld? Was sind meine Kontexte? Wo kann ich überhaupt etwas tun? Und dass man sich auch die Frage stellt, was nützt es mir überhaupt in meinem Umfeld, gegen menschenfeindliche Ideologien und Strömungen mich zu wenden und aktiv für die plurale Demokratie einzusetzen? schnell umsetzbar ist, wenn man sich damit auseinandersetzt, das Klarstellen, wer gehört eigentlich dazu in unserer Gesellschaft und was gehört nicht dazu, zum Beispiel diese völkischen Beurteilungsschemata, also dass man diese eben auch dekonstruiert, dass man selbst den Blick vor Diskriminierung schärft, den Schutz vor Diskriminierung schärft und Grenzen auch durchaus klar macht, wenn man meint, da ist etwas überschritten worden. Ja, was nützt es mir, ist eine Frage, die wir auch in unseren Bildungsmaterialien und Maßnahmen gerne am Anfang stellen, den Teilnehmenden. Was nützt es mir und was nützt es meinem Umfeld, dass ich mich jetzt mit diesen Themen auseinandersetze? Und das möchte ich Ihnen jetzt abschließend noch kurz vorstellen. Das sind diese zwei Bildungsprogramme. Einmal das Training Antidiskriminierung, den Menschen im Blick heißt es, mit dem Schwerpunkt Rassismus, was aus der Strategieüberlegung gegen Rechtsextremismus tatsächlich entstanden ist, den Anfang genommen hat und dann sehr stark in die Sensibilisierung, Selbstreflexion und handlungsorientiert im, Orientierung im eigenen Arbeitskontext setzt. Das ist das eine. Und das andere ist das Planspiel richtig ermittelt. Das ist ein Planspiel, was Auszubildende der Polizei durchlaufen, wo sie Ermittlungssituationen nachspielen, sich in die Rolle, also es ist tatsächlich ein Rollenspiel, das andere verzichtet auf Rollen. Es ist ein Rollenspiel, da setzen sie sich selbst in die Ermittlerinnenrolle oder aber in die Rolle der Opferzeuginnen oder Täter, um herauszufinden, was sind denn da gerade für Straftaten passiert und wie frage ich, wie gehe ich mit Opferzeugen beispielsweise um, um eben zu sensibilisieren, die eigene Professionalität in der pluralen Ermittlungsdemokratie und Ermittlungsarbeit zu stärken. Soweit der schnelle Überblick hierüber. Ich würde Ihnen jetzt abschließend zu dem den Menschen im Blick Training einen mini kleinen Kurzfilm zeigen und danach können wir dann sehr gerne in die Diskussion kommen. Der dauert etwa knapp 5 Minuten. Ich mache den jetzt an.
Warum dieses Training? Den Menschen im Blick kompetent gegen Rassismus und Diskriminierung. Rassismus und Diskriminierung sind Störfaktoren in unserer Gesellschaft. Sie stören Arbeitsabläufe in Institutionen und sie schädigen jeden einzelnen Menschen. Rassismus und Diskriminierung verhindern, dass man effektiv zusammenarbeitet und friedlich und zufrieden seinen Arbeitsalltag bewältigt. Deswegen ist es wichtig, dieses Thema ins Zentrum zu stellen. Es ist aber genauso wichtig, dieses sehr ernste Thema zwar ehrlich zu behandeln, aber auch positive Impulse zu setzen. Denn es ist positiv, in einer friedlichen, freiheitlichen, konfliktarmen Gesellschaft zu leben, in unserer pluralen Demokratie. Das ist unsere positive Rahmung und dafür nehmen wir den Menschen in den Blick und lassen ihn nicht außen vor. Ja, Studien zeigen, dass es immer wieder zu Diskriminierung und Rassismus in Arbeitswelten und in verschiedenen Arbeitskontexten kommt. Unprofessionelles Handeln von Mitarbeitenden, Führungskräften oder von ganzen Institutionen führt zu der Verunsicherung von Menschen, führt zu der Verletzung von Einzelnen, aber führt eben auch zu der Funktionsuntüchtigkeit von Institutionen und zu Unfrieden in der Gesamtgesellschaft. Rassismus und Diskriminierung kann natürlich auch von den Klientinnen, von den Bürgern ausgehen und die Mitarbeitenden von Institutionen treffen. Auch hier muss man genau hinschauen und sehen, wie man Mitarbeitende schulen kann, um sich dagegen zur Wehr zu setzen. Und deswegen entstand diese Idee, ein zeitgemäßes Konzept zu entwickeln, um Mitarbeitende und Führungskräfte zu schulen in Institutionen, um möglichst effektiv, zielorientiert und konfliktfrei miteinander arbeiten zu können in unserer Gesellschaft. Ziel war es, ein Training zu entwickeln, was die gesamte Gesellschaft berücksichtigt und den Menschen in den Mittelpunkt rückt. Den Menschen als Einzelnen, den Menschen als Teil der Arbeitswelt, den Menschen als Teil einer Organisation und den Menschen als Teil der Gesellschaft. Das Besondere an den Trainings ist eigentlich, dass die Teilnehmenden keine Rollen einnehmen müssen, also keine Rollenspiele, sondern sie können bei sich selbst bleiben mit ihrer eigenen Werteprägung. Und sie können sich selbst und ihr eigenes Umfeld damit besser reflektieren.
Im Seminar konnten wir besprechen, wo eine rassistische Verhaltensweise zum institutionellen Problem wird. Es gibt wichtige Impulse für eine professionelle und rassismuskritische Praxis in unserer pluralen Gesellschaft.
Für den Erhalt unserer Demokratie und des friedlichen Zusammenlebens ist es wichtig, dass jeder Mensch Verantwortung übernimmt.
Die Übungen haben mir geholfen, eigene Vorurteile zu erkennen und mir über eigene Privilegien bewusst zu werden.
Wir wollen, dass Führungskräfte und Mitarbeitende das Thema tiefer durchdringen und sich mit der Frage auseinandersetzen, wo beginnt Diskriminierung eigentlich?
Bisher haben Konzepte gefehlt, die für die Umsetzung in der pluralen Gesellschaft geeignet sind. Ein Konzept, das eben auch schwierige Themen wie Rassismus und Diskriminierung bearbeitbar macht, aber auch gleichzeitig positive Signale setzt. Das Besondere ist auch, dass wir digitale Bildungsmodule entwickelt haben und auch mit Videoclips arbeiten. Das Training ist Ergebnis gemeinschaftlicher Arbeit. Mitgearbeitet haben zahlreiche Menschen und auch viele verschiedene Institutionen. Ausgangspunkt ist die demokratische Gesellschaft, die demokratische plurale Gesellschaft in Deutschland, die auf dem Grundgesetz fußt und damit auch auf den Menschenrechten. Wichtig ist vielleicht noch zu sagen, dass wir interdisziplinär gearbeitet haben mit sehr unterschiedlichen Wissenschaftlerinnen, dass wir von der Bildungspraxis herkommen. Wir haben Trainerinnen und verschiedenste Entwicklerinnen dabei gehabt. Es waren dabei zivilgesellschaftliche und staatliche Organisationen, unter anderem Wohlfahrtsverbände wie die AWO, Städte, Kommunen wie die Stadt München, aber auch Religionsgemeinden, Polizei und Gewerkschaften.
Soweit. Vielen Dank für Ihr Zuhören und jetzt bin ich sehr gespannt, ob Sie Fragen haben.
Vielen Dank, Frau Dr. Schellenberg. Ausgesprochen spannend, ein weites Spektrum vom Extremismusbegriff, zu dem ich nachher noch die eine oder andere Frage habe, bis hin zu ganz praktischen Maßnahmen in Verwaltung, in der Polizei. Ein wirklich spannendes Feld, das auch auf Fragen eingeht, die sonst nicht so sehr gestellt werden, nämlich was kann ich konkret tun? Die Frage wird einem in der konkreten Arbeit zweimal wieder gestellt, aber die Antworten sind spärlich und Sie liefern eine, das finde ich ausgesprochen gut. Und Sie setzen an beim cui bono. Was nützt mir das? Das finde ich sehr gut, weil das für die meisten Menschen, die so schlicht gestrickt sind wie ich, wahrscheinlich immer der erste oder einer der ersten Horizonte ist. Was nützt mir das? Was habe ich davon? Und da gibt es ja die, wenn man so will, rassistische Schweigespirale derer, die gar nicht so direkt betroffen sind von Rassismus, vielleicht von sich selbst denken, eigentlich ist das gar nicht mein Thema. Und dann natürlich diejenigen in unserer Gesellschaft, die aufgrund von unterschiedlichen Gruppenzugehörigkeiten, von sichtbaren Merkmalen sehr stark betroffen sind. Und da stellt sich mir dann die Frage, wenn Sie so da herangehen, dass Sie sagen, eine der wichtigen Fragen ist, was ich teile, zu Beginn zu fragen, was nützt mir das eigentlich? Läuft man da nicht Gefahr, dass man von den potenziellen Diskriminierungsopfergruppen ganz andere Antworten bekommt, als von denen der, ich sage es mal, Mehrheitsgesellschaft, die diese Kontakthorizonte im Alltag vielleicht gar nicht haben, sich auch nicht als potenzielle Opfer sehen und für sich vielleicht resonieren wollen, ist für mich eigentlich kein Thema.
Ja, es ist in der Tat so, dass die Frage, was nützt es mir, von verschiedenen Personen sehr unterschiedlich dann auch beantwortet wird und ausformuliert wird. Und wir haben uns das eigentlich fast als festen Bestandteil unserer Trainings inzwischen zu eigen gemacht, damit zu starten, weil es sehr spannend ist, eben diese Vielfalt auch am Anfang von so einem Seminar zu erleben. Wir machen die Seminare mindestens 4 Stunden, aber meistens 1 oder 2 Tage, manchmal haben wir sogar noch mehr Zeit. Und dann ist es ganz, ganz spannend, eben auch so den Stand und die Bedarfe der verschiedenen Menschen am Anfang von so einem Training auch zu erkennen und auch besser abholen zu können. Und ich meine auch für die andere, also für die Teilnehmenden ist es sehr spannend zu sehen, wie unterschiedlich doch dieses Thema dann begriffen werden kann für sich selbst. Und wir fragen dann auch im zweiten Schritt immer und für ihren Arbeitsplatz. Also wir sind jetzt zum Beispiel bei der Stadt München ja auch in einem Projekt, wo wir mit dem Personal der Stadt München auch solche Trainings durchführen. Und also die Arbeit in der Stadt München, ne, was sind da für Herausforderungen? Und da kommen dann teilweise unabhängig von der Diskriminierung auch ähnliche Ideen, aber tatsächlich auch sehr, sehr unterschiedliche. Und so ist man mittendrin, wenn man so ein Training startet, in der Pluralität unserer Gesellschaft, zumindest, und das muss ich einschränkend sagen, auch in der Großstadt, ne? Also in der Landeshauptstadt München ist es dann einfach so, auch dort, wer dort arbeitet, das ist divers von den verschiedenen Lebensentwürfen, mit wem lebe ich zusammen, lebe ich überhaupt mit jemandem zusammen, da fängt es an, also aber auch mit den Bezügen von Eltern, Großeltern, möglicherweise ins Ausland, mit Erfahrung von Rassismus auch und von anderen Formen von Diskriminierung, also es ist sehr, sehr breit und wenn man da mit so 20 Leuten zusammensitzt, dann hat man schon sehr viel im Raum und kann dann auch entsprechend starten. Ja.
Vielen Dank, das ist ja tatsächlich ein Feld, das Sie auch angesprochen haben, nämlich die Sprache, Sprache und Diskriminierung, Sprache und Rassismus. Und hier habe ich die Erfahrung, dass sehr häufig in Diskussionen zu Sprache und Sprache von Diskriminierung eine gewisse Unsicherheit da ist. Was darf ich überhaupt noch sagen? Wir haben hier sehr breite Diskurse von Thematisierungsformen, die angeblich man heute so nicht mehr mache oder das sagt man heute nicht mehr so, bis hin zu einer Mutter, die mir schon vor langer Zeit mal erzählt hat, dass sie irritiert war. Ihre kleine Tochter sah einen dunkelhäutigen Menschen und sie hatte ihre Tochter immer gesagt, Menschen sind alle gleich und die sagte dann, Mama, guck mal, der ist doch gar nicht so wie wir. Also Thematisierungsformen und damit zusammenhängt die Frage, wie ist in Ihren Trainings die Erfahrung mit solchen Phänomenen, wann wird das wie benannt? Also wie gehen Sie damit um, mit Thematisierung von Unterschieden, die ja Gruppen betreffen können, aber nicht müssen, und dann konkreter Diskriminierung? Haben Sie einen Tipp, wo man Grenzen ziehen kann oder den Menschen auch die Unsicherheit nehmen kann? Denn was wir im Moment haben, ist ja so etwas wie eine Sprachvermeidung, dass dann bestimmte Wörter überhaupt nicht genannt werden. Es werden dann Ersatzwörter gefunden, die aber im Prinzip die alte Bedeutung und die alte Diskriminierung dann in zweiter Hand doch wieder mittransportieren.
Ja, genau, die Frage, was darf ich sagen, ist natürlich auch oder ist tatsächlich bei uns auch so in den Seminaren, also sowohl an der Uni als auch mit der öffentlichen Verwaltung oder anderen Akteuren, dass wir diese Frage gestellt bekommen. Und wir versuchen, oder ich versuche es dann auch in den Seminaren so zu thematisieren, dass wir erstmal noch einen Schritt zurückgehen und fragen, wann wird das überhaupt Thema, dass ich es zum Thema machen muss? Wann muss ich sagen, jemand ist schwarz oder nicht schwarz, ein schwarzer Mensch oder ein weißer Mensch zum Beispiel, wann muss ich das zum Thema machen? Wann ist es relevant? Und das ist dann wirklich eine ganz, ganz spannende Frage. Und damit sind die Begrifflichkeiten noch lange nicht geklärt, aber dann ist man erstmal im Dilemma nämlich, weil auf der einen Seite ist es ja nicht unbedingt nötig für den zwischenmenschlichen Umgang, das immer zu kategorisieren und zu benennen. Und auch wenn man Situationen beschreibt, ist es oftmals eben nicht nötig. Auf der anderen Seite ist es aber doch häufig doch nötig, um auch Diskriminierung festmachen zu können und auch Maßnahmen einzusetzen, die eben diese Diskriminierung ein bisschen abmildern oder sogar beheben können. Es gibt ein sehr schönes Gedicht von Pat Parker, dies schreibt sie einer Freundin, einer ich meine, einer Klassenkameradin, sie ist selber schwarz und ihre Freundin ist weiß und sie schreibt so ungefähr frei übersetzt, sagen oder sehe nicht, dass ich schwarz bin und vergesse nie. Das ist dann das zweite, der zweite Satz, vergesse nie, dass ich schwarz bin. Und ich finde, das zeigt ganz schön auch dieses, dieses Dilemma, in dem wir alle eigentlich stecken, wenn es darum geht, eben Rassismus und Diskriminierung zu benennen. Das wollen wir ja. Und gleichzeitig aber nicht ständig irgendwelche Schubladen aufzumachen und Menschen zu kategorisieren und zu bestimmten Gruppen auch dann zuzuordnen. Und wir, also ich habe mir inzwischen angewöhnt, eben erst die Frage dann zu beantworten, ist es überhaupt relevant für mein Thema, so das zu benennen? Und wenn ja, dann kann ich ja auch sagen, warum es relevant ist, nämlich weil es die Person rassistisch gelesen wurde. Das sage ich dann ganz gerne und als Tipp für mich selber auch, also wenn, ich frage auch Leute ganz gerne, wie wollt ihr, dass es thematisiert wird, wenn es jetzt ein zwischenmenschliches Gespräch ist und ich das Thema ansprechen soll, und dann ist es ja doch inzwischen recht häufig so, dass es eben diese Selbstaneignung von Begrifflichkeiten gibt, also von Menschen, die von Rassismus betroffen sind, dass zum Beispiel schwarze Menschen sich selbst schwarze Menschen mit großem S dann als Zeichen der Selbstaneignung nennen oder POC als People of Color ist auch ein Selbstempowern, wird von vielen Menschen als selbstempowernder Begriff verstanden. Und ich glaube, diese Schwierigkeit zu besprechen ist wichtig, ohne gleich jemanden zu verdächtigen, sich rassistisch oder irgendwie zu äußern. Das ist nämlich eben, also ich würde mal aus meiner Praxis jetzt unterstellen, viele Menschen sind sehr gutwillig und wollen Erklärungen, um nicht rassistisch sich zu äußern. Und da wünsche ich mir immer, dass wir alle einen Beitrag leisten, um das auch für die Formulierung dann gut miteinander hinzubekommen.
Vielen Dank. Ich finde die Antwort sehr gut, denn mit dem was, wann ist es relevant, lassen sich auch Gruppen zuordnen, Bewertung von Gruppen und dergleichen ähnlich klar realisieren und überdenken. Und wenn man mit dem Schlüssel in der Hinterhand vielleicht Alice Hasters Buch sich nähert, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber sollten, da wird das sehr schön ausgefaltet. Und mit ihrem Schlüssel, wann ist es relevant, liest man das wahrscheinlich schon wieder ganz anders als ohne diesen Schlüssel. Wir haben noch ein paar Fragen in der Fragefunktion. Zunächst geht es darum, die Universitäten. Welche Hinweise haben Sie für uns als Uni? Was können wir tun, strukturell, diskursiv, institutionell und individuell? Ich sage jetzt nicht dazu mit Bitte um eine kurze Antwort, aber das wäre der nächste Vortrag. Aber so ein paar Hinweise wären ausgesprochen spannend.
Ja, also ja, das ist wirklich schwierig. Also ich bin auch der Meinung, dass das institutionell und strukturell sehr wichtig ist. Und unser Training geht auch sehr stark eben auf institutionelle Bedarfe ein. Deswegen vielleicht an der Stelle, ja, was braucht es für Maßnahmen, um jenseits vom Zwischenmenschlichen und vom Gespräch in Seminaren auch breiter für eine Sensibilität gegenüber Rassismus und Diskriminierung zu sorgen? Und da braucht es aus meiner Sicht sowas wie unabhängige Beschwerdestellen oder Beschwerdestellen in Universitäten, also dass es mindestens eine Ansprechperson oder vielleicht sogar eine Stelle gibt, an die man sich wenden kann, wo man sich Hilfe holen kann, Unterstützung und wo auch möglicherweise Daten gesammelt werden und entsprechende Maßnahmen gemeinsam überlegt werden können. Oder wenn derjenige, diejenige das nicht möchte, auch selbstständig von dieser Stelle. Das halte ich für sehr wichtig und auch also Beschwerdestelle und auch Ansprechpersonen insgesamt. Das ist ja vielfach bei Universitäten so, dass es eben Gender-Bereich doch inzwischen ganz, ganz gut schon aufgestellt ist. Im Frauenbereich ist zumindest bei uns an der LMU so. Und dass dieser andere Bereich doch oftmals noch nicht so breit in den Unis verankert ist, leider. Aber ich glaube, da müssen wir wirklich ran. um die Situation besser zu machen. Ich merke das tatsächlich auch in den Besprechungen, in den Seminaren, dass wenn wir so ein Training durchführen, das mache ich auch teilweise in Unis, dass sich Teilnehmende auch sehr öffnen und auch viel berichten von Dingen, die ihnen widerfahren, auch in Unis. Also, und dann, wenn man dann keine Stelle hat und keine Möglichkeit, um das auf eine andere Ebene zu heben, ist es kaum bewältigbar. Da kann man noch so viel sensibilisieren, da ist man dann eher ohnmächtig und empört. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eben solche Stellen haben. Und es gibt natürlich auch einige Hochschulen, wie zum Beispiel die Alice Salomon Hochschule, die da sehr viel in dem Bereich schon gemacht haben, oder die Universität Köln auch mit so einem Verbundprojekt, also wo man da auch noch mal ein bisschen sicherlich nachlesen kann, wenn man da selbst Interesse hat.
Dankeschön. Mit Blick auf die Normen gibt es die Frage, welche Veränderungen bräuchten wir, um einen besseren Rahmen für Antidiskriminierungs- und Antirassismusarbeit zu haben?
Also ich finde diesen Vorschlag, der von vielen aktuell kommt, dass man das Antidiskriminierungsrecht ausdehnt und auch einfordern kann, also gegenüber staatlichen und zivilgesellschaftlichen Behörden, das finde ich einen ganz guten Vorschlag tatsächlich, um auch also strukturell und institutionell dann tätig werden zu können. Mhm. Eine Sache, die andere Sache sind, es wird ja, ist ja auch in der Diskussion, auch in der politischen Diskussion, sind diese Beauftragten, die auch eine gewisse Sichtbarkeit und problemorientierte Sichtbarkeit für Themen schaffen können, Antirassismusbeauftragte, aber auch solche Stellen, unabhängigen Beschwerdenstellen oder Antidiskriminierungsstellen. Es gibt ja auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und es gibt auch von zivilgesellschaftlicher Seite Antidiskriminierungsbüros, auch von Kommunen teilweise oder in Kommunen schon etabliert. Und diese Sachen weiter ausbauen, mehr Verantwortlichkeit übergeben, sodass auch also dass jenseits von einer oberflächlichen Beratung tatsächlich auch gemeinsam Schritte eingeleitet werden können, dass es rechtliche Möglichkeiten da auch gibt. Das wären gute Stellschrauben, um zu einer verbesserten Praxis auch kommen zu können.
In der Tat. Vielen Dank. Wir haben eine weitere Frage zu den NSU-Untersuchungsausschüssen. Die fragt nach einer Bewertung. Und wir werden ja am 29. dieses Monats Caro Keller hier im Detail hören zu den NSU-Untersuchungsausschüssen. Hier ist nach einer Bewertung gefragt, ob Sie es beschämend finden, dass dennoch so viele Angehörige immer noch auf Antwort warten. Und da wir hier keine Bekenntnisdiskussion haben, müssen Sie zu der Bewertung sicher nichts sagen. Aber haben Sie den Eindruck, das hat strukturelle Gründe?
Also ich würde erstmal aus meiner Beobachtung und auch Analyse, ich habe mich sehr intensiv auch mit den NSU-Untersuchungsausschüssen in den Parlamenten auseinandergesetzt, würde ich erstmal sagen, dass es doch vielen Parlamentariern sehr wichtig war, Ergebnisse, Analyseergebnisse auch vorzulegen, dass es auch wirklich hervorragende Arbeit geleistet wurde, ob das jetzt im Bund ist, also im Bundestag sehr lesenswert, aber unheimlich viel Material. Auch in Thüringen möchte ich besonders hervorheben, sind da auch verschiedene, sind ja zwei Untersuchungsausschüsse wie im Bund auch gewesen. Die haben auch wirklich sehr viel festgestellt und natürlich ist es traurig, mit ansehen zu müssen, dass bestimmte Dinge unter Verschluss gehalten werden, den Parlamentariern auch nicht vorgelegt werden oder erst, wenn man wirklich nicht mehr anders kann oder dass der Quellenschutz dann immer noch so hochgehängt wird, wenn doch aus dem Weg geräumt werden sollte, dass es da Verstrickungen gibt. Das finde ich persönlich auch sehr befremdlich und da glaube ich, sind diese Vorschläge, dass man zu einer stärkeren Kontrolle, auch durch parlamentarischen Kontrolle von Nachrichtendiensten etwa kommen muss, finde ich absolut naheliegend, würde ich auch sofort mit einfordern wollen, denn wir sehen, dass da vieles immer noch nicht so gut läuft. Es hat sich sicherlich einiges verbessert, aber ja, also da ist, kann ich auch verstehen, dass da auch Opferfamilien nicht glücklich sind mit dem Zustand teilweise.
Vielen Dank, ja, das kann man sehr gut nachvollziehen. Wir haben noch eine Frage zum Gewährleistungsschutz. Können Sie dazu noch was sagen?
Also ich kann nur sagen, dass das ja in vielleicht ganz kurz nur, dass ja in Berlin das möglich ist inzwischen, dass man durch das Antidiskriminierungsgesetz, was dort vorgelegt wurde, dass man quasi, dass staatliche Behörden oder auch Personen diesen Diskriminierungsvorwürfe auch ausräumen müssen oder sich diesen zumindest stellen müssen und dass dass das eben sehr ernst genommen wird, dass man rechtliche Handhabe hat, nicht nur im Zivilrecht, sondern auch auf einer anderen Ebene und dass es eben auch diese Möglichkeit gibt, die Klagemöglichkeit gibt, auch die Sammelklagemöglichkeit. Das sind alles so Punkte, die damit, die das umfassen und wo eben auch auf Bundesebene es möglich wäre, entsprechende Maßnahmen oder entsprechende Gesetzgebungen auf den Weg zu bringen. Und das wäre natürlich sehr sinnvoll, finde ich.
Vielen Dank. Zwei Fragen darf ich noch. Die eine richtet sich auf die Institution Polizei, für die Sie ja auch Angebote machen. Das Trainingsprogramm, das Planspiel haben Sie genannt. Professionelle Ermittlungsarbeit im Bereich von Hasskriminalität und Rassismus ist das eine. Auf der anderen Seite der Spanne von Polizeiarbeit haben Sie aber auch von Racial Profiling gesprochen. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Denn im Zusammenhang mit Racial Profiling hört man ja hin und wieder durchaus die Position, die sagt, das ist kein Racial Profiling, das ist der Alltagsframe vieler Polizisten und Polizistinnen, die im Alltag immer wieder mit bestimmten Personen konfrontiert werden und von dort aus abstrahieren auf Gruppen. Wie gehen Sie mit solchen Perspektiven?
Also ich würde erstmal, sage ich, gutwillig reingehen und sagen, die meisten Polizisten und Polizistinnen werden Polizisten und Polizistinnen, weil sie was Gutes tun wollen, weil sie Menschen schützen wollen vor Kriminalität und entscheiden sich auch da deswegen für diesen Job. Und es ist dann, ich finde es sehr problematisch, die Diskussion über Racial Profiling. Und ich finde es auch schwierig, dem einzelnen Polizisten anzulasten, weil es letztlich Regelungen sind, die von oben, also es sind ja, die müssen ja die Regeln ausführen und bekommen eine bestimmte Schulung, um auch Konflikte und Probleme erkennen zu können. Und ich würde da kritisieren, dass das nicht ausreichend ist. Und dass die fehlende Ausbildung und also Sensibilisierung in dem Bereich und auch fehlende Regelungen dazu führen, dass es immer wieder zu Racial Profiling kommt. Und das ist natürlich absolut nicht akzeptabel, für die Gesamtgesellschaft nicht, aber auch überhaupt nicht für die Personen, die es betrifft, die immer wieder herausgezogen werden. Ich finde, seitdem ich mich mit dem Thema stärker beschäftige, achte ich auch persönlich sehr stark darauf, ob ich sowas sehe. Also jetzt in letzter Zeit konnte man ja nicht so fliegen und war auch nicht so viel mit der Bahn unterwegs. Aber wenn Sie das auch mal wieder sind, da kann man wirklich sehen, dass das immer wieder auch passiert. Und ich habe mir jetzt auch angewohnt, da mindestens stehen zu bleiben und zuzugucken. Und wenn ich einen guten Tag habe, und das ist das Gemeine, dass ich das sagen kann, nämlich ich kann entscheiden, ob ich einen guten Tag habe oder nicht, dann, das kann, wenn ich jetzt schwarz wäre oder muslimisch aussehen würde, ein Kopftuch tragen würde, könnte ich das nicht. Und dann auch hingehen und fragen, warum bin ich denn jetzt nicht kontrolliert worden oder was, was gibt es hier wirklich möglicherweise Probleme? Ne? Also weil es ist wirklich offensichtlich, wenn man da ein bisschen selber mit auch hinschaut, dass das ein Problem ist. Und für die Betroffenen ist das eine absolute Zumutung.
Vielen Dank. Also auch hier wieder der Appell, zivilgesellschaftliches Engagement. Jeder Einzelne kann etwas tun. Ich möchte, bevor die letzte Frage aus dem Chat kommt, noch kurz eine Sache ansprechen, damit es keine Missverständnisse gibt. Wir kennen ja alle die Chatfunktion auf YouTube und manche Kommentare sind da ausgesprochen merkwürdig. Ich verstehe nicht alles, was da geschrieben wird, aber offenbar sind auch nicht alles Argumente, die da geschrieben werden. Deshalb, um Missverständnissen vorzubeugen, Sie haben auf einer Folie gesagt, Rassismus nehme ab, Antisemitismus nehme ab. Dafür kommen andere Diskriminierungsformen dazu. Gleichzeitig gibt es aber, und das könnte ein Missverständnis bieten, an vielen Stellen, zum Beispiel die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die konstatieren starke Zunahmen. Zum Beispiel allein deren Beratungsgespräche haben um fast 78% im Jahr 2020 zugenommen. Das könnte eine Spannung sein, weil sie sich da vielleicht auf unterschiedliche Phänomene beziehen. Wenn Sie das kurz auflösen können, gibt es keine Missverständnisse.
Ja, gerne. Also ich habe mich bezogen auf die Studien, auf die Längsschnittstudien von Decker und Brehler und von Zick und Köpper und et al. Und zwar schauen die sich die Einstellung an mit gleichbleibenden Fragen oder weitgehend gleichbleibenden Fragen über die letzten 10 beziehungsweise 15 Jahre sogar und können da schon feststellen, dass die Zustimmung zu Antisemitismus, zu Rassismus etc., auch zu Sexismus und so weiter gesunken ist. Und auf der anderen Seite beobachten wir aber, wenn wir, also in der Gesamtbevölkerung, auf der anderen Seite beobachten wir aber, wenn wir die Erfahrung von Personen befragen, dass die Erfahrung, also dass da mehr von Rassismus, von Angriffen und so weiter und Beleidigungen berichtet wird. Es gibt einen Soziologen, der heißt Al-Ma'alafi, der hat über das Integrationsparadoxon geschrieben und hat zum einen für die Erklärung solcher Phänomene auch herangeführt, dass es tatsächlich so ist, dass in der deutschen Gesellschaft, auch in der schwedischen zum Beispiel, dass es zu einer stärkeren Pluralität gekommen ist und dass das Selbstbewusstsein von Menschen dazuzugehören und ihr Recht auf Teilhabe auch einzufordern, auf Gleichberechtigung, dass das gewachsen ist und dass das einerseits zu mehr Spannung führt, aber andererseits auch zu der gesteigerten Wahrnehmung von Ungerechtigkeit. Also das kann man sich vielleicht, wenn man sich überlegt, die Eltern- oder Großelterngeneration ist noch ein bisschen in einer anderen Gesellschaft aufgewachsen. Oftmals merkt man das schon in den eigenen Familien- oder Freundschaftsbezügen, dass da eine andere Art und Weise mit Rassismus umzugehen vorherrscht. Also das ist sicherlich etwas, was man auch bedenken muss. Und dann ist es tatsächlich so, wenn wir uns jenseits von den Einstellungen der Gesamtbevölkerung die Radikalisierung von kleinen Gruppen angucken, dann sehen wir ja auch mit Decker und Brehler, dass das autoritäre rechte Milieu, das gewaltbereite Milieu, das aggressive Milieu, was eben auch bereit ist, physische Gewalt sogar einzusetzen oder zumindest auch sehr aggressiv verbal wird, dass das sich radikalisiert hat. Das heißt, sind ja auch eine Gruppe von Menschen, die plötzlich uns auf der Straße dann begegnen und Menschen beleidigen und viel auffälliger sind, als sie es noch vor 10, 20 Jahren sind, gewesen sind. Also eine gewisse Polarisierung gibt es. Es gibt zwar die demokratische, menschenrechtlich orientierte, eher liberalen Werten anhängende Bevölkerungsgruppe ist größer und größer geworden, aber diese kleine Gruppe ist ja auch radikaler geworden und gewaltaffiner. Und das macht, das spüren Betroffene sehr, momentan. Und das sehen wir dann auch in den Statistiken zu der Hasskriminalität oder also die ja von NGOs auch erhoben wird oder auch vom Bundeskriminalamt teilweise, dass sich da eben die Zahlen dann, diese Übergriffe auch potenziert haben in den letzten Jahren.
Vielen Dank. Die Abschlussfrage kommt wieder aus dem Chat und es ist wieder eine Frage, auf die Sie sicher mit einem weiteren Vortrag antworten könnten. Aber hier vielleicht für uns die komprimierte Form. Was ist die größte Baustelle?
Ja, die kann man wirklich ganz unterschiedlich sicherlich beantworten. Also ich versuche sie jetzt ein bisschen wir sind immer die Baustelle, wie wir uns einbringen. Also das finde ich ganz wichtig, dass man auf sich selbst schaut und sein eigenes Umfeld und auch daran baut. Denn ich vermute mal, die meisten von uns sind irgendwo auch mit Rassismen und Diskriminierung in unserem direkten Umfeld ja, irgendwie involviert und also entweder durch uns selber sogar oder durch andere. Und da quasi herauszugehen aus dem Schweigen und für das Recht auch einzustehen, das finde ich, ist eine Riesenbaustelle. Das darf man gar nicht unterschätzen. Aber genau, andererseits gibt es viele Baustellen. Eine noch vielleicht, was mich auch sehr umtreibt, sind natürlich die Rechtsextremisten und Rassisten in staatlichen Behörden, bei Polizei und Bundeswehr. Und das kann man überhaupt nicht akzeptieren. Und ich glaube, da gibt es viel, und auch in den Nachrichtendiensten. Und da gibt es, das ist eine Riesenbaustelle auch, die einen manchmal auch Sorge bereiten kann, aber an die man auf jeden Fall auch ran muss.
Vielen Dank, Frau Dr. Schellenberg, für die Diskussion und für den Vortrag. Das war ausgesprochen spannend, sehr praxisnah für unseren zweiten Teil der Vorlesung, der sich ja um Gegenstrategien kümmert. Da haben Sie uns sehr klare Antworten gegeben und Praxisbeispiele, die ich ausgesprochen sinnvoll, wertvoll und für sehr sprechend halte. Und in der nächsten Woche schauen wir etwas weiter, nämlich mit Natascha Strobel auf so etwas wie rechte Kultur. Vielleicht Revolution, was tun. Darauf schauen wir dann nächste Woche wieder alle gemeinsam. Für unsere Zuhörerinnen, Zuschauerinnen und Zuschauer, bitte schauen Sie nächste Woche wieder rein, denn dann gibt es weiteres Futter für die Fragen, welche Gegenstrategien haben wir im Sinne des von Ihnen, Frau Schellenberg, genannten zivilgesellschaftlichen Engagement eigentlich zur Verfügung. Bis dahin, alles Gute und nochmal vielen Dank an Sie.
Vielen Dank auch für die Diskussion. Dankeschön.